Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Wenn man nicht so richtig viel Erwartungen hat, dann sind manche Sachen auf jeden Fall entspannter. So in Sachen Voraussicht, das ist beim Alaska-Gipfel vermutlich ähnlich. Die Erwartungen sind relativ gering. Andererseits ist es natürlich trotzdem ein besonderer Moment, wenn Wladimir Putin und Donald Trump sich dort treffen, auch wenn die Ukraine nicht dabei ist und das Ganze damit weniger wert. Die Sicht in Europa und die Sicht in Deutschland auf dieses Treffen, heute Abend unserer Zeit ist es dann soweit, hat Markus Pindur.
Die Europäer können nichts anderes tun, als abzuwarten, was das Gespräch zwischen Trump und Putin bringt. Die Erwartungshaltung ist gering. Bundeskanzler Merz hat vor dem Gipfeltreffen in Alaska an den russischen Machthaber Putin appelliert, das Gesprächsangebot ernst zu nehmen. 3,5 Jahre nach dem völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine habe Russland jetzt die Gelegenheit, einem Waffenstillstand zuzustimmen und die Feindseligkeiten einzustellen. Ziel müsse ein weiterer Gipfel sein, an dem auch der ukrainische Präsident Selenskyj teilnehme. Doch ob dem Treffen in Anchorage ein zweites unter Einbeziehung Selenskyjs folgt, ist mehr als ungewiss. Denn Putin habe bislang keinerlei Kompromissbereitschaft erkennen lassen, so Thomas Röwekamp, der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages im Sender Welt.
Das ist schlicht das Ergebnis der bisherigen Verhandlungstaktik von Wladimir Putin. Es hat schon mehrere diplomatische Anläufe gegeben über einen Waffenstillstand oder Möglichkeit, zu einem längerfristigen Frieden in der Ukraine zu führen. Immer wieder ist es an Russland gescheitert. Immer wieder hat Russland solche Verhandlungen blockiert. Und deswegen sind die Erwartungshaltungen an den Gipfel heute gering.
Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europäischen Parlament, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, warnte zudem, der russische Angriffskrieg in der Ukraine dürfe keinesfalls eingefroren werden. Das wäre ein fataler historischer und geopolitischer Fehler. Ein eingefrorener Konflikt sei ein Nichtfrieden. Es entstünden de facto russische Gebiete, auch wenn sie völkerrechtlich nicht anerkannt werden würden, so die FDP-Politikerin. Für jeden Schurken in dieser Welt, so Strack-Zimmermann, wäre das Signal, er müsse nur lange genug Krieg führen, um das zu bekommen, was er wolle. Die Sorge, Trump und Putin könnten sich zu Lasten der Ukraine und der Europäer einigen, treibt auch den CDU-Verteidigungspolitiker Röwekamp um.
Das letzte Wort über die Bedingungen eines Waffenstillstandes oder sogar einer Waffenruhe kann Amerika nicht mit Russland verhandeln, sondern das ist eine originäre Angelegenheit der Ukraine und betrifft eben den Staat der Ukraine und sein Volk. Das heißt, es kann nur darum gehen, dass darüber nachgedacht wird, unter welchen Bedingungen gegebenenfalls die Waffen schweigen können, aber ohne die Ukraine wird eine solche Verhandlungslösung nicht gefunden werden.
Ob Putin sich darauf einlässt, ist äußerst fraglich. Denn eines seiner Hauptziele sei es, Europäer und die USA zu spalten, so Thomas Jäger, Professor für internationale Politik an der Universität Köln.
Am Ende geht es ihm darum, einen Keil zwischen die USA und Europa zu treiben, am liebsten die USA aus Europa zu vertreiben. Denn wenn Putin das Ziel umsetzen will, Russland zur Weltmacht zu entwickeln, und das ist sein Ziel, da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran, dann kann ihm dies nur gelingen, wenn er die politische Dominanz über Europa erzielt.
Das wissen die Europäer, jedenfalls eine Mehrheit von ihnen. Trump hatte zuletzt das Treffen in Alaska als eine Art Vorstufe zu einem zweiten Treffen unter Einbeziehung der Ukraine dargestellt. Bundeskanzler Merz hatte am Mittwoch in einer Videoschalte mit Trump daran erinnert, dass die Ukraine nach einem Waffenstillstand starke Sicherheitsgarantien brauche. Trump hatte dem zugestimmt, doch die Skepsis ist groß, ob Trump bei dieser Haltung bleibt.
Dessen Erwartungen an diesen Gipfel sind auf jeden Fall auch, wenn man das so liest, nicht die allergrößten. Er spricht davon, dass da viele Geschäftsleute auf der russischen Seite unterwegs seien, was er natürlich als Dealmacher positiv sieht. Aber er sagt dann auch, dass das Geschäftemachen erst losgeht, wenn der Krieg vorbei ist. Ja, da sind wenig Erwartungen, hier sind wenig Erwartungen. Wie sieht das aus in Russland? Wie sind die Erwartungen dort? Frank Eichmann hat sich das angeschaut.
Der Mann, der die Ukraine mit einem Krieg überzog, legte auch einen Friedensplan vor. Präsident Putin im Juni vor einem Jahr. Kein vorübergehender Waffenstillstand, wie es beispielsweise der Westen wünscht, um Verluste auszugleichen, das Kiewer Regime neu auszurüsten und es auf neue Angriffe vorzubereiten. Der Konflikt soll nicht eingefroren, sondern sondern beendet werden. Und wenn Kiew seine Truppen vollständig abzieht aus den Regionen Donetsk, Lugansk, Zaporizhia und Cherson, sind wir bereit, unverzüglich Verhandlungen aufzunehmen. Genau diese Formel wurde auch in den vergangenen Tagen von russischen Politikern und Propagandisten aufgerufen als Geschäftsgrundlage für den Alaska-Gipfel. Schließlich erklärte Russland ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn, die vier nur zum Teil besetzten ukrainischen Gebiete in der Verfassung zum eigenen Staatsgebiet und damit Territorien, die ohne jeden Zweifel völkerrechtlich zur Ukraine gehören, weshalb der ukrainische Präsident sie gar nicht abtreten kann. Russland will seinem Nachbarn für einen Frieden auch einen Regierungswechsel vorschreiben, eine Verfassungsänderung, die Entmilitarisierung, ein Ende westlicher Waffenhilfen. Auf dem Tisch liegt eher eine Kapitulationsforderung als ein Verhandlungsangebot. Kommt Putin damit weiter durch? Selbst einem Einfrieren des Krieges, einem Waffenstillstand, widersetzt er sich seit dem Frühjahr. Welche Wahl hat Putin also in Alaska, fragte der russische Journalist Alexei Venediktov, früher Chefredakteur des Hörfunksenders Echo Moskvy, abgeschaltet kurz nach Kriegsbeginn. Putin hat die Wahl, die Militäroperation wie bisher fortzusetzen. Zum Teufel mit dem, was die US-Regierung sagt oder Trump persönlich. Er kann das ignorieren und muss dann die Konsequenzen tragen. Oder er opfert etwas bei seiner Offensive, um Trump quasi in seinem Einflussbereich zu halten. Und Putin hat sich wohl entschieden, dass ein persönliches Treffen mit Trump ihm helfen kann, dieses Dilemma aufzulösen und eine aus seiner Sicht falsche Entscheidung Trumps zu verhindern. Ein wirklich wichtiges Ergebnis wäre es, so Venediktov im YouTube-Kanal Zhivoy Gvost, wenn Trump Putin davon überzeugen kann, sich mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky persönlich zu treffen. Ein volles Waffenstillstandsangebot dürfte Putin nicht im Gepäck haben. Vielleicht aber ein eingeschränktes, zum Beispiel kein Drohnen- und Gleitbombenkrieg mehr im Hinterland. Den Krieg fortsetzen, aber keine schärferen US-Sanktionen befürchten zu müssen, das hätte einen weiteren gewünschten Effekt. Aus der Antikriegsfront des Westens hätte Moskau die freundlicheren USA herausgelöst und Westeuropa isoliert. Dass Bundeskanzler Merz am Mittwoch mit Zelensky an seiner Seite und mehreren westlichen Staatschefs mit Trump über die Gipfelziele sprach, unwichtig zu vernachlässigen, so Alexei Fadejew vom russischen Außenministerium. Die Europäer geben nur Lippenbekenntnisse ab zu den diplomatischen Bemühungen Washingtons und Moskaus zur Lösung der Krise in der Ukraine. Tatsächlich sabotiert die EU die Lösung. Brüssel verbirgt das nicht einmal und betont, dass die EU, unabhängig von den Gipfelergebnissen, weiterhin Waffen und Gelder in das Kiewer Regime pumpen und versuchen wird, den Sanktionsdruck auf unser Land zu erhöhen. Russische Staatsmedien wie auch Politiker sehen im Alaska-Gipfel ein Zeichen für eine Art entstehender Parallelwelt. Deutlich engere politische und wirtschaftliche bilaterale Beziehungen zu den USA, tolle Deals zum gegenseitigen Vorteil. Und wenn es gut läuft aus russischer Sicht, dann weitgehend abgekoppelt vom Kriegsverlauf in der Ukraine.